Hallo Freunde der informativen Startup-Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge von startupradio.de, deinem Podcast für inspirierende Gründergeschichten und interessante Einblicke in die Gründerwelt. In dieser Folge interviewen Jörn und ich den Mitgründer und Vorstandsvorsitzenden Dr. Med. Roman Rittweger von Otonova aus München. Otonova ist eine neue und digitale private Krankenversicherung. Zu Beginn folgt der Elevator-Pitch und im Anschluss dann das Interview.
Der Startup-Elevator-Pitch.
Mein Name ist Roman Rittweger, ich bin Mediziner und habe mich schon immer aus einem Medizinerhaushalt kommend damit beschäftigt, dass die Patienten in Deutschland nicht ausreichend Informationen bekommen, wo sie hingehen sollen. Und das wollen wir verändern. Ich habe schon mal ein Startup gemacht, wo wir das vor 20 Jahren den Versicherungen als Dienstleistung angeboten haben. Das war zäh. Jetzt machen wir eine eigene Krankenversicherung und haben dazu Leute zusammengebracht aus allen Bereichen, die wir brauchen, um eine optimale Krankenversicherung, optimale Unterstützung der Versicherten zu erreichen. Ein CTO von Rocket, den Frank, ein Designer von der Wunderlist, den Sebastian und dann ein großes Team aus Experten der Versicherung, des Marketings und der IT. Das Problem, das wir lösen, ist, dass eigentlich die privaten Krankenversicherungen heute ein Geschäftsmodell haben, ein Geschäftsgebaren haben, wie vor 20 und wie vor 30 Jahren und die Digital Natives eigentlich eine ganz andere Qualität von Service erwarten. Wir verdienen unser Geld ganz normal wie jede Krankenversicherung damit, dass ein Teil der Kosten im Prinzip für die Versicherung abfällt und der Teil ist fixiert. Und wenn wir effizienter sind als die anderen, verdienen wir dann auch mehr Geld. Langfristig können wir sicherlich auch noch ein bisschen Geld verdienen dadurch, dass wir unsere Gesundheitsplattform auch anderen Spielern zur Verfügung stellen. Wir sind jetzt mit der privaten Krankenvollversicherung gestartet und werden am Ende des Jahres eine Zusatzversicherung nachschieben.
Roman, vielen Dank für den Elevator-Pitch. Mich würde mal interessieren, wie bist du oder wie seid ihr eigentlich bei der Ideenfindung vorgegangen? Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine digitale private Krankenversicherung zu gründen und dann im Anschluss quasi dieser Gründungsprozess?
Die Ideenfindung war wahnsinnig lang. Es hat einfach damit angefangen, dass ich schon mal als Dienstleister vor ewigen Zeiten für Krankenversicherungen gearbeitet habe und mir immer gedacht habe, das müsste man eigentlich viel besser machen. Und das war natürlich viele Jahre völlig unmöglich, eine Krankenversicherung zu gründen, weil man viel zu viel Geld dafür gebraucht hätte. Und über die Zeit ist es jetzt einfach möglich geworden, eine Krankenversicherung zu gründen, weil man weniger Geld braucht, weil man natürlich nicht mehr diese Vertriebspower aufbauen muss, sondern einfach online, mit Online-Marketing und einer Online-Sign-Up-Strecke das machen kann. Und weil auch die Verwaltung der Kunden viel günstiger geworden ist über die Digitalisierung. Gleichzeitig ist natürlich das Kapital auch in diesen Tagen leichter zu bekommen, als es vielleicht vor 10 Jahren. Aber das heißt natürlich noch nicht so, dass wir das so geschafft haben, sondern die Kernfrage war natürlich, wie kamen wir jetzt dann auf die Idee? Ich war die letzten 10 Jahre als Unternehmensberater vor Otonova unterwegs und habe immer wieder geschaut, wo kann man jetzt was Tolles, Neues machen? Und habe auch Konferenzen organisiert und war die Besten der Besten zusammengebracht. Da kam dann mal irgendwann natürlich die Idee raus, dass man auch die Krankenversicherung jetzt neu aufbauen muss. Und wir sahen in Amerika schon das Beispiel Oscar. Aber das war gar nicht der größte Treiber, sondern der größte Treiber, dass wir wirklich gesehen haben, das könnte man jetzt machen. Und ein Venture Capitalist, der Christoph Jung von Holzbrink Ventures, kam bei mir im Büro vorbei und hatte ein Startup, was ich mal mir für ihn angeschaut habe, habe ich gesagt, darf er leider nicht investieren, das funktioniert nicht so. Und da war er frustriert und meinte, da muss doch irgendwas gehen im Healthcare-Bereich. Und da meinte ich, ja, aber man muss eigentlich der Paying Layer sein, die Krankenversicherung, weil alle anderen warten dann immer, bis sie einen Vertrag mit der Krankenversicherung kriegen und sonst funktioniert es nicht. Und ich habe zu ihm gesagt, jetzt ist die Möglichkeit, aber ihr müsst wirklich Balls haben und euch was trauen, denn es hat eine relativ stark lange Vorlaufzeit und muss sehr viel vorfinanzieren. Aber wenn man mal durch ist, ist es eine spannende Sache. Und diesen Mut hatte Holzbring Ventures, hat halt darauf bestanden, dass ich auch noch jenseits meiner Erfahrung der Krankenversicherung und Service-Dienstleistungslandschaft auch noch Experten aus der Rocket-Welt und aus der Design-Welt dazu bringe, dass wir auch sicherstellen können, dass wir eine Top-Tech haben und dass wir eine exzellente User-Experience haben, denn nur so wird eine digitale Krankenversicherung letztlich gewinnen. Und zu dritt mit Frank und Sebastian habe ich dann losgelegt. Wir haben 5 Millionen Finanzierung bekommen am Anfang auf die Idee hin und haben dann relativ schnell die ganzen anderen Experten an Bord geholt, sodass wir nach einem halben Jahr schon mit 20 Leuten unterwegs waren und weiter Fahrt aufgenommen haben, dann die nächste Finanzierungsrunde vorbereitet haben, dann nach einem Jahr die nächste Finanzierungsrunde gemacht hatten, dann auch mit Tengelmann, Vorwerk Ventures, B2B Ventures und SDS Ventures. Dann jetzt kurz vor Launch, jetzt in diesem Frühjahr haben wir noch die DBK dazu geholt und damit natürlich die Sicherheit der BaFin auch gegeben, dass wir sehr gut finanziert sind und auch sehr starke Investoren haben, sodass sie wissen, dass es diese Firma lange geben wird.
Hallo Roman, hier ist Jörn. Ich hätte noch mal eine Frage zur Klarstellung für unsere Zuhörer. Wir haben ja in der Vergangenheit viel mit Insurtechs gemacht. Das bedeutet, ihr seid kein Insurtech in Anführungszeichen, also keine nur Tech-Company, sondern ihr seid wirklich eine vollwertige Versicherung, private Krankenversicherung, die eine Lizenz von der BaFin hat.
Genau, wir sind auch selber Risikoträger. Klassischerweise hat man die Insurtechs ja immer, dass diejenigen, die sozusagen einen Teil des Versicherungsgeschäftssystems sich rausgenommen haben, klassischerweise irgendwo vorne als Makler. Das sind wir nicht. Wir sind einfach eine richtige Krankenversicherung, die halt die digitale Technik extrem für sich nutzt und die im Gegensatz zu anderen Krankenversicherern jetzt natürlich auf der grünen Wiese alles perfekt neu machen kann, die auch, das ist das Besondere, extrem kundenzentriert ist. Wir haben also neben unserer klassischen Organisation auch die Sabine Müller als Customer Focus Manager. Das heißt, wir haben jemanden, der immer darauf achtet, bei allen Sachen, die wir machen, dass wir den Kunden im Fokus haben und dass wir es um den Kunden herum bauen.
Und nochmal, um das Ganze so ein bisschen das Feld vorzubereiten, hätte ich nur noch eine kleine Klarstellung gerne von dir für unsere Zuhörer, dass wir die auch alle mitnehmen. Also nicht jeder kann sich bei euch versichern, weil ihr seid praktisch keine gesetzliche Krankenversicherung, sondern eine private Krankenversicherung, ne?
Genau. Im ersten Schritt bieten wir nur die private Krankenversicherung an. Das heißt, hier ist es ein sehr kleines Risikokollektiv, was dann nachher entscheidet, wie hoch der Beitrag für dieses Kollektiv ist. Und alle privaten Krankenversicherungen haben am Anfang so eine Risikoprüfung dabei, sodass wir, wenn jemand bestimmte Erkrankungen hat, einen Risikozuschlag und manche auch ablehnen. Das heißt, das ist tatsächlich so. Das ist ein Merkmal der privaten Krankenversicherung. Wenn wir Ende des Jahres dann die Zusatzversicherungen launchen, Zahnzusatz und stationäre Zusatzversicherungen, das sind Zusatzversicherungen, die kann man auch zum Teil ohne Risikoprüfung machen oder mit einer sehr erleichterten Risikoprüfung. Aber nachdem wir immer kleine Kollektive versichern am Anfang, ist es bei uns auch sehr wichtig, dass wir diese Risikoprüfung machen, sonst wird es für alle sehr teuer.
Jetzt bist du ja schon genau darauf eingegangen, wie ihr so ein bisschen auf die Idee gekommen seid. Wie liefen so die ersten Schritte ab? Also was waren die Bausteine, um quasi da hinzukommen, wo ihr jetzt seid?
Genau, da gab es jetzt am Anfang viel Gespräche. Also am Anfang waren da mal Christoph Jung von Holzbring und ich, die diese Idee hatten und weitergetrieben haben. Ich habe ja damals eine Beratung gehabt und auch da Projekte und Mitarbeiter, die auf den Projekten waren. Und einen Teil der Mitarbeiter habe ich immer schon an dieser Idee arbeiten lassen. Die habe ich da auch extrem gut unterstützt. Und so haben wir dann sozusagen aus der Beratung heraus ein halbes Jahr lang quasi als Projekt diesen Plan immer weiter nach vorne getrieben. Parallel gab es einige potenzielle Investoren neben Holzbring Ventures, die auch schon damals mit uns gesprochen haben zu dem Thema und die haben auch immer wieder mal Kandidaten vorbeigebracht. Und da haben wir aber nicht so die richtigen gefunden, weil es war ganz schön schwer, so genau denjenigen zu kriegen, der für das Thema der Richtige ist. Deswegen habe ich dann selber aufgedrückt mit meinem Berater auf LinkedIn noch nach weiteren Kandidaten gesucht. Und so aus dieser Mischung von Netzwerk und LinkedIn-Suche und dann am Schluss aus vielen verschiedenen Kandidaten tatsächlich dann fokussiert auf die zwei, die es geworden sind. Habe die dann beide in Berlin besucht, dann den Frank Pürzel bei einem sehr guten Abendessen überzeugt, den Sebastian Scheer auch am Nachmittag im Café in der langen Unterhaltung von dieser genialen Idee und von der Tiefe und der Breite, die wir da haben. Und das haben die mit ihren anderen angebotenen Möglichkeiten verglichen und haben gemerkt, was für ein Riesenhebel wir da haben. Und daraufhin waren wir dabei. Dann gab es einfach nochmal Verhandlungen mit Holzbring Ventures und wir dachten doch, dass noch ein zweiter Venture Capitalist vielleicht dazukommt. Der hatte aber ein bisschen Probleme, weil er auch investiert war in einem eher wettbewerblichen Umfeld und dann fielen die kurzfristig aus und dann habe ich gedacht, okay, ich besorge nochmal jemand anderes, aber dann war Holzbring Ventures eigentlich so überzeugt von der Idee, dass sie gesagt haben, sie stellen die ganzen 5 Millionen. Und dann haben wir, wie üblich, es gibt, glaube ich, bei vielen Startups diese Geschichte, am 23. Dezember um 23.55 Uhr irgendwie haben wir es dann geschafft, den Vertrag zu Ende zu verhandeln, sodass wir dann in die Weihnachtsferien gegangen sind und wussten, wenn wir zurückkommen, im Januar starten. Und da habe ich dann im Januar 2016, da hatten wir noch kein Büro, sondern es war im Prinzip, saßen wir nur noch in meiner Beratung, und habe ich dann relativ schnell organisieren müssen, dass meine beiden besten Mitarbeiter dort jeweils Geschäftsführer geworden sind, den Laden übernommen haben. Ich habe noch mit der neu gegründeten Firma eine Miete für 3 Monate vereinbart, sodass wir dann für 3 Monate noch auch die Räume dieser Beratung mitgenutzt haben und haben dann fieberhaft angefangen, unser erstes Büro zu suchen und weitere Mitarbeiter aufzubauen. Und dann habe ich in den Büro dann relativ viel auch schon Pitches gemacht und uns überlegt, wer kann uns da jetzt unterstützen. Wir brauchen ja sehr viele Experten aus dem Versicherungswesen, sodass wir auch verschiedene Beratungen uns angeschaut haben. Und dann aus diesen Pitches tatsächlich dann auch die rausgesucht haben, mit denen wir dann in den Prozess weitergegangen sind, die uns dann auch über die 1,5 Jahre sensationell gut unterstützt haben. Und es war irgendwie alles auf Kante genäht. Gerade wenn es nicht mehr geklappt hat, kam das nächste Büro, oder wenn wir unbedingt für die BaFin jetzt was gebraucht haben, haben wir dann die Mitarbeiter gefunden, sodass wir dann auch heftig natürlich rekrutiert haben, sowohl im Versicherungsbereich als auch im IT-Bereich. Und natürlich gab es immer mal ein paar Sachen, die nicht funktioniert haben, oder haben Mitarbeiter, von denen wir es auch wieder trennen mussten, aber eigentlich, wenn man sich mal so zurückschaut, hat sehr, sehr viel perfekt ineinander gepasst. Und so sind wir dann über die Zeit dahin gekommen, dass wir tatsächlich mit der BaFin im engen Austausch den Antrag Stück für Stück geschrieben haben.
Genau, du hast ja schon die BaFin erwähnt, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mich würde vielleicht noch die Schritte davor interessieren. Im Endeffekt, okay, du hast ja erzählt, wie ihr quasi das Büro bezogen habt, dann den Mitarbeiter gefunden habt. Aber wie lief denn der Prozess auf? Also was braucht man, um eine private Krankenversicherung aufzusetzen? Du hast ja schon die BaFin erwähnt, aber gerade, ich meine, habt ihr vielleicht ein Proof of Concept irgendwie versucht hinzukriegen, dass ihr eine Landingpage gebaut habt und dann geguckt habt, okay, wie kommt das Thema an? Oder ich habe ja zum Beispiel auch mitbekommen, dass ihr in der Presse recht früh angefangen habt, hey, hier entsteht was, ja, und habe halt dann die ersten Pressemitteilungen wahrscheinlich verbreitet. Also wie lief dieser Prozess ab? Im Hintergrund. Ihr müsst ja auch eine komplette wahrscheinlich Infrastruktur, IT-Infrastruktur dann aufbauen. Ihr müsst eine App programmieren. Und wie lief das ab seit 2016 dann?
Ja, das Schwierige ist, man kann nichts testen. Also diese ganzen Geschichten, was man sonst macht beim digitalen Startup, wir machen mal eine kleine Landingpage und schauen mal, was passiert. Das geht ja nicht, denn man kann eine private Krankenversicherungslandingpage nur machen, wenn man die BaFin-Genehmigung hat. Deswegen ist es wirklich komplex. Im Kern muss man eine riesengroße Softwarelandschaft dahinter erbauen. Es gibt im Prinzip so eine Art ERP-System der Krankenversicherung der Privaten. Da gibt es wenige Softwareanbieter, im Prinzip einen Marktführer. Da haben wir uns auch die entsprechenden Softwaresysteme, die es da gibt, eingekauft und haben die an unsere Middleware, unser Frontend angeschlossen. Ja, und von daher war die erste Aufgabe mal, die der CTO eigentlich zu bewältigen hatte, zu sagen, was brauche ich eigentlich alles in der Krankenversicherung für in der Softwarewelt? Da brauche ich relativ viel. Da gibt es jeweils Systeme, die man nutzen kann. Und da gibt es Teile, die man selber bauen muss. Und natürlich haben wir überall da versucht, wo es bestehende, gute, laufende Systeme gibt, die zu nehmen. Das ist auch der BaFin natürlich wichtig, weil der dann weiß, ansonsten so ein Megaprojekt, so alle an der Flughafen in Berlin. Sowas wollen sie natürlich nicht sehen, sondern sie wollen sehen, dass alles schon funktioniert. Und von daher haben wir vom Input-Management über das klassische Backend-System bis zum Output-Management immer bestehende Systeme genommen, die sich optimiert und an unser Echtzeitsystem angeschlossen. Man muss dazu verstehen, dass zum Beispiel so dieses typische PKV-ERP-System in vielen verschiedenen Variationen unterwegs ist und dass die meisten PKV uralt IT-Systeme haben, auf die immer wieder alle paar Jahre eine Schicht draufgelegt wurde. Und daher ist zum Beispiel die neueste Release dieses ERP-Systems, das war nur bei 2 privaten Krankenversicherungen im Einsatz, aber eben auch bei uns. Und von daher haben wir eine erste Übung, die zu sehen, was sind die besten bestehenden Systeme, was nutzen wir. Und dann war der zweite Schritt natürlich zu sagen, wie können wir die alle aneinander anschließen und wie können wir es schaffen, dass das dann bei uns in Echtzeit alles funktioniert. Das war sozusagen die eine Dimension der Herausforderung. Die zweite Dimension der Herausforderung war, wir brauchten ja einen Tarif. Und da haben wir eben auch einen externen Experten gefunden, der immer wieder die Tarife für bestehende Krankenversicherungen optimiert hatte und ganz, ganz viele verschiedene Tarife kannte, die Probleme, die es damit gab. Und da konnten wir dann mit denen gemeinsam einen Tarif bauen, der einerseits das hatte, was die Kunden wirklich haben wollen, andererseits das hatte, dass er auch aktuarisch, wie es so schön heißt, also mathematisch gut funktionieren wird und nicht zu teuer wird. Und drittens, das, was mir wichtig war, dass ich mit diesem Tarif langfristig die Menschen gesund halten kann, dass ich sie auch motivieren kann, vernünftige Dinge zu tun. Das war auch mehrere Monate ein Prozess, dass wir diesen Tarif entwickelt haben. Und jetzt hatten wir mal das Thema IT da, das Thema Tarif. Dann brauchen wir natürlich noch das Thema Mitarbeiter und Prozesse, die dann diese Firma darstellen. Die haben wir dann auch eingestellt. Und die BaFin hat dann wirklich einen sehr klaren, langen Prüfprozess, wo das alles gecheckt wird, ob das die Mitarbeiter das können, was sie tun, ob wir die richtigen Richtlinien haben im Unternehmen. Im Prinzip muss man die ganzen Spielregeln für das Unternehmen definieren und schriftlich festlegen. Muss überall an allen Stellen die richtigen Mitarbeiter haben. Und dann erst einmal loslegen. Ich hatte für meinen Augen immer das Bild so eines Ozeanriesen, der in Hamburg am Quai liegt und Tickets verkaufen will. Aber man kann die dafür besser erst Tickets verkaufen, wenn der Schiffsmotor läuft, der Kapitän an Bord ist, die Betten gemacht sind und das Essen in der Küche bereit ist und vor sich hin wohnt. Erst dann kann man die Tickets verkaufen. Und so ist es auch bei uns gewesen. Erst als der Laden wirklich einsatzbereit war, die BaFin war dann bei uns vor Ort, hat überprüft, ob die richtigen Mitarbeiter sind, ob wir die richtigen Regeln uns gegeben haben, ob die IT funktioniert und wie der Tarif, ob der sauber gerechnet ist. Und erst als sie sich da von allen Themen überzeugt hatte, und das ist ein Prozess, der viele Monate dauert, aber einen Abschlussbesuch gegipfelt hat, erst dann kann man dann loslegen.
Jetzt fehlt nur noch der Marketingbereich, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Du hast ja die BaFin kurz angesprochen und gab es auch finanzielle Voraussetzungen von der BaFin?
Bei der Krankenversicherung ist es so, dass man im Kern gegen seine Fixkosten hat. Dafür sind ja die Garantiesumme sind im Prinzip 2,5 Millionen, die man haben muss. Das ist aber gar nicht das Problem. Das größte Problem ist eigentlich, dass die BaFin sagt, ihr werdet ja Anfangsverluste machen. Und wir wollen all diese Anfangsverluste schon jetzt im Cash auf eurem Konto haben. Deswegen das klassische DC-Konzept, wir finanzieren den Laden mal für ein Jahr und dann schauen wir weiter. Das funktioniert nicht, sondern wenn die BaFin möchte, dass eine private Krankenversicherung durchfinanziert ist, schaut sich den Businessplan an, ob der realistisch ist und verlangt auch Sicherheiten und Sicherheitspolster. Und erst wenn sie sicher ist, dass tatsächlich das, sozusagen die jetzige Finanzierung schon ausreicht, durchzukommen, dann genehmigt sie. Und wir haben natürlich diese ganzen Teile nacheinander hochgefahren. Und wie du richtig sagst, Marketing hat es noch gefehlt in meiner Aufzeichnung. Das liegt auch daran, dass wir Marketing als letztes hochgefahren haben. Weil wenn du weißt, dass du noch 1,5 Jahre vor dir hast, stellst du noch nicht die fertige Marketingabteilung ein. Wir haben über die Häuptlinge zuerst an Bord geholt. Das heißt, unser Head of Marketing, der kam im letzten Sommer schon. Und wir haben dann langsam alles vorbereitet, was sie brauchen, und ihr Team eingestellt. Und Marketing haben wir jetzt tatsächlich ganz, ganz am Schluss hochgefahren.
Wie sieht denn eigentlich so eine Kostenstruktur aus bei einer PKV jetzt als Beispiel? Also im Endeffekt den Betrag, den dann der Versicherte bezahlt, wie viel Prozent gehen an was dann? Also Verwaltung, irgendwie Betrag für Rückstellung etc. Kannst du da so eine kurze Aufstellung geben?
Das lässt sich so flapsig ganz schwer sagen. Im Kern ist es so, dass ein Betrag zwischen 10 und 15 Prozent für die, sagen wir, für die Verwaltung abfällt, liegt natürlich auch daran, dass jede Rechnung ja auch einzeln angefasst wird und zusätzlich nochmal ein Betrag dazu kommt, der am Anfang für die Kundenakquise. Wir sind bei der Administration günstiger als die anderen und wir haben natürlich bei den Kundenakquisitionskosten viel, viel günstiger, weil der klassische Weg in der PKV, einen Kunden zu akquirieren, ist ja eine Makler, bis zu 9 und manchmal sogar mehr Monatsbeiträge des Versicherten zu geben. Das heißt, das, was der Versicherte im ersten Jahr zahlt, ist schon mal weg für die Akquisitionskosten. Was verständlich ist, weil ich habe sehr, sehr große Customer Lifetime Values, weil wenn ein Versicherter mal so 5 bis 7 Jahre bei einer Versicherung war, macht es fast keinen Sinn mehr, für ihn zu wechseln. Das will der Gesetzgeber jetzt auch zurückdrängen, deswegen hat er schon mal eine Limitierung auf 9 Monatsbeiträge beschlossen. Wir selber machen das so, dass wir sagen, wir zahlen da gar nicht, sondern wir zahlen höchstens noch ein bisschen was Marketing, damit die Versicherung bei uns auf die Webseite kommen. Und das sind so die beiden großen Blöcke eigentlich.
eigentlich Programmversicherung. Das geht für das jährliche, für die jährliche Abwicklung des ganzen Themas und eben für das initiale Marketing und die Akquisekosten.
Okay, und was würdest du sagen, also was sind die Besonderheiten von Otonova? Ich muss dazu sagen, ich habe mal testweise einfach mal meinen Tarif ausrechnen lassen, im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu anderen PKVs seid ihr jetzt kein Discounter. Was würdest du sagen, was sind aber die Besonderheiten oder wie wollt ihr die Neukunden überzeugen, dass sie zu euch wechseln oder bei euch komplett die PKV dann die Versicherung abschließen?
Ich würde sagen, es sind im Kern drei Sachen. Es ist eine konzentrierte Firma, das heißt, wir haben wirklich das so gebaut, wie wir es unseren Freunden empfehlen würden. Zweitens ist es total durchdigitalisiert. Das bedeutet, dass ich auch wirklich Informationen schnell bekomme und perfekten Service liefern kann. Und der dritte Punkt ist, wir werden in der Zukunft sehr, sehr gut preisstabil sein. Also viele der klassischen Themen, warum Krankenversicherungen teurer werden, können wir ein bisschen bremsen. Das fängt damit an. Wir sind kein Discounter, weil wir momentan einen relativ niedrigen Rechnungszins sehr konservativerweise verwenden. Das heißt, davon ausgehen, dass wir das Geld und die Gelder, die die Versicherten bei uns dann indirekt anlegen, weil sie am Anfang ihres Lebens mehr zahlen, als wir für sie brauchen und wir das Geld am Schluss dann verwenden für sie. Da wir da eine sehr konservative Schätzung haben und nur mit 1,25% rechnen, während andere Versicherungen noch bei 3% sind, werden wir über die Jahre unsere Versicherungen Preise nie erhöhen müssen, wenn wir den Rechnungszins senken, wie es bei anderen der Fall sein wird. Das Zweite ist, dass wir immer auch darauf achten, dass wir unsere Versicherten in sehr engem Kontakt sind und sie dann auch steuern können, wenn teure Themen anstehen. Und dadurch werden wir es für das Versichertenkollektiv schaffen, dass der Tarif, den sie heute abschließen, relativ preisstabil bleibt, was einfach ein wichtiges Thema ist. Das sind also die drei Themen, die wir haben. Preisstabilität, Kundenzentriertheit und ganz digital. Und damit sind wir letztlich eine Versicherung für den Digital Native von heute, der einfach diesen Service, den er bei Amazon hat, auch gerne von seiner Krankenversicherung hätte.
Ich hätte noch so ein paar Fragen. Also Kirill hat ja schon gemeint, ihr seid nicht unbedingt ein Discounter. Wie ist denn das? Ist das bei euch so in Anführungszeichen Luxusleben? Macht ihr alles oder habt ihr da gewisse Grenzen, in denen ihr die Erstattungen macht? Also die Dienstleistungen für eure Kunden bezahlen?
Es gibt einerseits das Thema, was erstatten wir für die Kunden? Und da ist es uns wichtig, dass die Kunden selber ein bisschen mit darauf achten, dass nichts gemacht wird, was nicht gemacht werden sollte. Und das machen wir über zwei Dimensionen. Das erste, wir beraten sie, bieten ärztliche Zweitmeinung an und solche Themen. Das zweite ist natürlich, wir schauen, dass der Kunde über einen kleinen Teil, den er selber mitzahlt, mitdenken muss. Klassischerweise ist so eine typische private Krankenversicherung sagt, die ersten 500 Euro musst du selber bezahlen. Ja, und dann zahlen wir. Dann sammeln die Versicherten in Schuhbox dann irgendwie ihre Quittungen und irgendwann reichen sie mal ein. Das wollen wir gar nicht. Ich will ja wissen, was hat der Versicherte? Ich will ihn auch rechtzeitig warnen können, wenn irgendwelche bestimmten Probleme am Horizont sind. Die klassischen Versicherungen haben das natürlich gemacht, weil für die eine einzelne Rechnung zu bearbeiten immer teurer ist. Von daher ist es viel besser, wenn sie erstmal ein paar kleine Rechnungen verhindern. Und die erst gar nicht sehen müssen. Wir haben ein voll digitalisiertes System. Bei uns ist die Bezahlung einer Rechnung nicht das Problem. Wir wollen aber, dass der Versicherte nicht nach den ersten 500 Euro Ausgabe dann sagt, jetzt ist er eh schon wurscht, jetzt mache ich nochmal alles, was irgendwie geht, weil es kostet mich nichts mehr. Sondern wir wollen, dass man vernünftig sich verhält. Ich will auch, dass jemand, der sich überlegt, weil der Fleck auf meiner Hand könnte das Hautkrebs sein, der soll jetzt nicht noch warten, weil er es noch selber bezahlen müsste, sondern der soll einfach sagen, es kostet 150 Euro. 10% davon zahle ich selber, 15 Euro, das ist kein Problem für mich, das mache ich, weil es sinnvoll ist. Aber und dementsprechend ist unser Tarif so gebaut, dass man 10% oder 25%, je nachdem, was man da will, selber zahlt für die ersten 500 Euro. Und das sind sozusagen diese Selbstbehalte, sind bei uns prozentual. Das heißt, ich habe der Versicherte jetzt viel länger motiviert, dass er auch darauf achtet, dass alles kostengünstig ist und dass nichts Unnötiges gemacht wird. Insgesamt muss er sogar ein bisschen weniger bezahlen, weil natürlich der typische Versicherte muss sagen, die Kosten dann, sagen wir mal, von 800 Euro im Jahr, dann zahlt er bei einer anderen Versicherung 300 selber und bei uns 80 selber. Das heißt, er ist auch insgesamt etwas weniger, aber mir ist es wichtig, dass er halt über die ganze Zeit, über das ganze Jahr und auch bei teuren Behandlungsverläufen immer wieder motiviert ist, dass er selber auch drauf passt. Ähnlich machen wir es auch im Hilfsmittelbereich, wenn jetzt jemand mal kurzfristig einen Rollstuhl braucht, dann kann er sich sicherlich den Platin-Rollstuhl aussuchen. Da muss er halt 25% selber zahlen. Oder er kommt auf uns zu und nutzt einen der Rollstühle, die wir irgendwo günstiger einkaufen können. Dann muss er überhaupt nichts zuzahlen. Das ist ein bisschen die Schule, die wir haben. Jeder kann alles haben. Ja, es gibt das Schöne an der Krankenversicherung, man kann sich ja wirklich dann auch die beste Versorgung gönnen und das, was man glaubt, was man braucht. Aber dort, wo es vielleicht nicht unbedingt nötig ist, müssen wir motivieren, wir die Versicherten dadurch, dass sie den Teil selber zahlen müssen, dass sie darauf achten, dass es vernünftig ist. Ja, das heißt, wir managen nicht dadurch, dass wir Sachen verbieten oder nicht bezahlen, nicht erlauben, sondern wir sagen, wer sich bei uns rechtzeitig meldet oder wer jedes Jahr seine professionelle Zahnreinigung macht, den zahlen wir mehr bei den Zahnbehandlungen als jemand, der 5 Jahre nicht zum Zahnarzt geht und dann alle Probleme auf einmal lösen lässt.
Ich hätte da noch eine Frage. Du hast darüber gesprochen, wie ihr eure IT-Landschaft aufgebaut habt. Normalerweise ist das ja so, bei gewachsenen Konzernen, da gibt es gefühlt irgendwie 100 Rechner, wobei einige noch aussehen, wie wenn sie aus den 70er Jahren wären. Und auf denen laufen dann pro Rechner gefühlt 20 Systeme. Wie viele Systeme laufen denn bei euch? Und wir sollten vielleicht gerade noch mal für die Zuhörer, die noch nie in einer Versicherung drin waren, noch so ein bisschen erklären, was ein ERP-System für eine Versicherung ist. Weil ich glaube, jemand, der außerhalb von der Finanzindustrie ist, der kann sich darunter nicht wirklich was vorstellen.
Also jetzt muss ich nochmal hoffen, dass ich alle Fragen richtig beantworte. Fangen wir an mit dem ERP-System für eine Versicherung. Es ist im Prinzip ein System, das heißt, es kommt eine Rechnung von dem Versicherten rein. Dann wird auf der Rechnung überprüft, ob die Funktion, wie das, was draufsteht, sinnvoll ist, ob das irgendwie so abgerechnet werden kann und ob das passt. Und dann wird es den Versicherten zugeordnet und dann wird es ins Zahlungssystem verschoben und dann wird eine Zahlung ausgelöst, mal als Beispiel. Oder auch dazu muss natürlich ein System der Versicherte als ein Versicherter angelegt sein. Und das System muss dann irgendwie prüfen, ob er auf diese Zahlung ein Anrecht hat und das, was ich die von mir vorher geschilderten Beteiligungen abgezogen werden. Und im Prinzip werden in diesem System quasi alle Geschäftsvorfälle abgebildet und durchgeführt. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir nicht wie in diesen alten, gewachsenen Firmen viele alte Systeme aufeinanderlaufen und miteinander interagieren, sondern wir konnten uns am Anfang erstmal überlegen, was sind eigentlich die Kernsysteme, die wir von draußen zukaufen und wie verknüpfen wir die bei uns. Ja, deswegen ist natürlich mal am Anfang, das ist der Vorteil, wenn man auf der grünen Wiese baut, haben wir mal ein hochperformantes System mit den neuesten möglichen Techniken, die man verwenden kann, mit der bestmöglichen Software verknüpft, das erstmal sehr in sich stimmig und vernünftig ist. Ja, und natürlich werden wir auch über die nächsten 20 Jahre dann wahrscheinlich mal irgendwann irgendwo was anstückeln und noch was dazu bauen und in weiteren 30 Jahren werden wir dann vielleicht genauso schreckliche IT-Landschaft haben wie die alten. Wer weiß. Zumindest jetzt haben wir mal den Vorteil, dass wir tatsächlich ein stimmiges, einfaches, sauber strukturiertes System haben. Aber gar nicht, weil wir so schlau sind, sondern einfach nur, weil wir bei Null angefangen haben und keine Altlasten haben.
Jetzt noch eine Frage. Du hast gemeint, ihr habt jetzt ein hochperformantes System. Und hast du mal so einen kleinen Tipp, eine Schätzung, wie lange das noch hochperformant ist oder bis ihr auch so eine Art Legacy-System habt?
Ja, meine Schätzung wäre, dass es 20 Jahre dauert, bis wir auch so ein schreckliches Legacy-System haben. Meine Hoffnung ist nur, dass wir in den 20 Jahren irgendwelche neue Technologien finden, die es dann verhindern, dass wir dasselbe Schicksal erleiden wie die bisherigen. Denn die Geschichte, die wiederholt sich ja dann doch nicht ganz genau. Und ich glaube, auch der technische Fortschritt beschleunigt sich ja nochmal. Von daher, da müssen wir aber auch unseren CTO eher fragen. Aber ich kann nur sagen, wir haben jetzt erstmal einen ordentlichen Vorteil und wir werden sicherlich dann über die nächsten 20 Jahre aufpassen müssen, dass wir den auch halten. Ja.
Alles klar, Roman, vielen Dank für die Einblicke in die erste digitale private Krankenversicherung in Deutschland. Gibt es ein Thema, worauf wir nicht zu sprechen gekommen sind und was du für wichtig hältst, beziehungsweise jetzt hättest du die Chance dafür?
Ja, ich glaube, was noch prinzipiell wichtig ist, ist das Thema IT-Sicherheit, Datenschutz, Kundendaten. Das ist ja für uns eines der ganz wichtigen Themen. Da haben wir uns sehr stark darauf vorbereitet mit verschiedenen Verschlüsselungsverfahren, mit enger Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden und Datenschutzexperten. Und auch IT-Sicherheit schauen wir auch mal extrem drauf, dass wir extrem Verschlüsselungstechnologien nutzen,
alles automatisiert backuppen und dass wir auch externe Experten immer wieder haben, die uns Schwachstellen prüfen. Das ist eine Krankenversicherung noch mal wichtiger als alles andere, dass wir in diesen Dimensionen ganz vorne dran sind. Es gibt viele alte Player, die gern die Datenschutz dadurch machen, dass alle Mitarbeiter eine Erklärung unterschreiben müssen, dass sie sich dran halten. Wir schauen, dass wir das auch auf der technischen Seite ganz stark unterstützen können.
Alles klar, ich bedanke mich für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und gerne in einem Jahr nochmal.
Sehr gut, dann kann ich auch noch schon ein paar erste Erfahrungen und Zahlen verraten.
Wunderbar, sehr schön. Ein Traum. Danke.
Dankeschön, ciao.
Schön, dass du dabei geblieben bist. Hinterlasse uns jetzt deine Bewertung auf iTunes unter startupradio.de/podcast bewerten, damit Startup Radio bekannter wird und wir so Top-Unternehmer für ein Interview begeistern können, von deren Know-how du wiederum profitierst. Also los geht's auf startupradio.de/podcast bewerten. Weitere Interviews mit den Gründern und Investoren findest du auf startupradio.de.